Es war genau vor einem Jahr, als der Bundesrat endlich öffentlich eingestand, dass die globale Finanzkrise nicht einfach an der Schweiz vorüberging. Im Gegenteil, an jenem 16. Oktober 2008 verkündeten Bund und Nationalbank, dass sie mit 60 Milliarden Franken Steuergeldern der UBS beistehen müssten. Denn die Schweizer Grossbank stand vor dem Abgrund. Der Schock war groß, obwohl die Milliardenabschreiber der UBS eigentlich längst publik waren. Ein Jahr danach wurden Lehren gezogen, wenn ja, welche? Wir kommen gleich darauf zurück. Zunächst aber die Rückblende, der schwarze Tag und wie es dazu gekommen war, Oliver Washington.
Am Anfang steht der 15. September 2008. Die amerikanische Investmentbank Lehman Brothers bricht zusammen. Zwei Wochen später hat das Beben auch die europäischen Banken erreicht. Am 2. Oktober nimmt Bundesrätin Doris Leuthard Stellung. Sie beschwichtigt.
Wir haben auf jeden Fall Zeit. Es ist im Moment ja nicht so, dass etwas brennt. Wir haben die Situation unter Kontrolle, sind vorbereitet.
Nun aber überschlagen sich auch in Europa die Ereignisse. Am 7. Oktober verstaatlicht Island die Banken. Am 8. Oktober pumpt Großbritannien Staatsgelder in der Höhe von 300 Milliarden Euro ins britische Bankensystem. Auch in der Schweiz fragt man sich, was zu tun wäre, bräche eine Schweizer Grossbank zusammen. Doch der Bundesrat schweigt. Während Tagen ist die Landesregierung auf Tauchstation, bis wiederum Doris Leuthard am 9. Oktober das Wort ergreift.
Da kann ich nur noch mal bestätigen, wir sind vorbereitet, wir haben verschiedene Szenarien, aber den Inhalt, den können wir wirklich nicht kommunizieren.
Derweil wähnen Bankenexperten die Schweizer Banken in Sicherheit. Pierre Mirabeau beispielsweise, der damalige Präsident der Bankiervereinigung, sagt am 12. Oktober in einem Interview mit der Zeitung Sonntag, er sei überzeugt, dass keine Schweizer Bank zusammenbrechen werde. Dazu sei etwa die Eigenkapitaldecke der UBS zu hoch. Auf internationaler Ebene laufen die Drähte an jenem Sonntag heiß. Am Tag darauf verkünden dann zahlreiche EU-Länder milliardenschwere Rettungspakete. Thema Nummer 1, natürlich auch bei Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen wurde der britische Steuerzahler Mehrheitsaktionär bei der Geschäftsbank Royal Bank of Scotland. Für 40 Milliarden Franken kauft der Staat.
Es ist die größte Rettungsaktion, die es in der deutschen Nachkriegsgeschichte je gegeben hat. Und sie soll schnell, sehr schnell helfen. In diesen Minuten wird das Programm vom
Doch Kabinett mit dem Zusammenbruch des Interbankenhandels, sagten die Finanzexperten, habe sich die Liquiditätslage auch der französischen Banken zuletzt rapide verschlechtert.
Die Welt bebt. In der Schweiz hält man am Mythos der unerschütterlichen Schweizer Banken fest. So erscheint am Schicksalstag, am 16. Oktober, die Weltwoche mit dem Titel «La crise n'existe pas». Und Economy-Suisse-Präsident Gerold Bührer schreibt darin:
«Die weltweite Finanzkrise eröffnet dem Finanzplatz Schweiz trotz des aktuellen Gegenwindes auch neue Chancen. Gerade der Umstand, dass es dank geschicktem Agieren gelungen ist, Konkurse und staatliche Rettungsaktionen zu verhindern, wird das Image der Schweiz stärken. Die Krisenresistenz unserer Banken ist einmal mehr eindrücklich.»
Gleichen Tags ist es soweit. Die Liquiditätslage der UBS ist prekär. Und tatsächlich steht ein Rettungsplan bereit. Bundesrat, Nationalbank und Bankenaufsicht verkünden, dass der Staat der UBS mit 60 Milliarden Dollar unter die Arme greifen werde. Die Schweiz und ihre Banken stecken tief in der Finanzkrise. Und trotzdem, was nicht sein darf, kann nicht sein. So wird Land auf, Land ab verkündet, dass es nicht darum gegangen sei, die UBS zu retten. UBS-Präsident Peter Kurer beispielsweise sagt an jenem Tag in die Mikrofone:
«Also ich glaube, das ist keine Rettungsaktion im eigentlichen Sinne, sondern das ist eine Massnahme zur langfristigen Stabilisierung unseres Finanzmarktes und der UBS. In dem Sinne ist das eine Hilfestellung des Staates und die war in dieser Situation wichtig.»
Peter Kurer im Bericht von Oliver Washington. Die UBS erhielt also frisches Geld und konnte ihre Ramschpapiere an die Nationalbank auslagern. Und die Staatsintervention gelang. Die Bilanzen der UBS sehen nach einem Jahr Rettungspaket einigermaßen günstig aus. Ob die Rettung der UBS dereinst als Lehrbuchbeispiel in die Wirtschaftsgeschichte eingehen wird oder ob sie vor allem glücklichen Umständen zu verdanken ist, bleibt aber umstritten. Barbara Wittmer.
Ursprünglich standen rund 60 Milliarden Franken öffentlicher Gelder auf dem Spiel. Diese ungeheure Summe hat sich inzwischen mehr als halbiert. Thomas Jordan, Mitglied des Nationalbankdirektoriums und oberster Verwalter der unverkäuflichen UBS-Papiere, zieht eine positive Zwischenbilanz.
Nach einem Jahr können wir festhalten, dass der Entscheid, das Rettungspaket auszulösen, richtig war. Wir haben am richtigen Ort angesetzt, wir haben die Risiken aus der UBS herausgenommen, wir haben der UBS Liquidität gegeben und sie mit neuem Kapital versorgt.
Inzwischen hat die UBS die 6 Milliarden schwere Pflichtwandelanleihe mit Zins und Zinseszinsen zurückbezahlt. Die Eidgenossenschaft hat dabei einen Gewinn von 1,2 Milliarden eingestrichen. Die Subprime-Schrottpapiere, die die Nationalbank der UBS abgenommen hat, würden aber weiterhin eine milliardenschwere Hypothek darstellen, kritisiert Volker Grossmann, Ökonomieprofessor an der Universität Freiburg.
Nach wie vor haben sich die Papiere im Wert nicht erholt in dem Maße, dass man ausschließen könnte, dass nicht am Ende ein großer Verlust für die SNB übrig bleibt.
Es sei vor allem glücklichen Umständen zu verdanken, dass sich in der Jahresfrist das Risiko für die Schweiz mehr als halbiert hat, meint Volker Grossmann.
Der absehbare Verlust, der eben jetzt nicht mehr so problematisch scheint, wie er sich vor einem Jahr dargestellt hat, ist in erster Linie zurückzuführen auf die massiven Eingriffe der US-Regierung und der amerikanischen Notenbank.
So gesehen profitierten die Zweckgesellschaft, die UBS und schließlich die Schweiz von den Stabilisierungsprogrammen der anderen, insbesondere der USA. Deshalb will Volker Grossmann die UBS-Rettung auch nicht als Lehrbuchbeispiel verstanden wissen. Von einer Vorzeigelösung spricht hingegen Stefan Gerlach. Der Schwede lehrte zeitweise in der Schweiz und hat inzwischen eine Professur als Geldspezialist an der Frankfurter Goethe-Universität. Der Rettungsplan habe sich durch rasches und entschlossenes Handeln ausgezeichnet und damit die Bank aus der Schieflage gerettet.
Take action. Quick, rapid surgery. So this is the way to go, and this is the way it was done here. And I'm consequently very optimistic. I think this was well done.
Dank ihres unerschrockenen Handelns werde die Schweiz die Gelder aus der Rettungsaktion schließlich zurückgehalten, ist Stefan Gerlach überzeugt und verweist auf seine Heimat Schweden, wo Anfang der 90er Jahre eine schwere Bankenkrise herrschte.
And there the government also provided a large amount of funds and actually, in fact, got most of the funds back. So this notion that we provide funds to banks and that's just money that we have thrown away, that's simply not true.
Die Regierung habe die damals investierten Rettungsgelder größtenteils zurückgehalten. Die Vorstellung, mit den Rettungsprogrammen würde einfach Geld zum Fenster rausgeworfen, sei deshalb falsch. Als Zwischenbilanz nach einem Jahr UBS-Rettung lässt sich festhalten, sie war nötig, mutig, aber enorm teuer. Immerhin hat sich das Risiko, das auf der Schweiz lastet, von 60 auf noch 25 Milliarden verkleinert. Die Summe, die auf dem Spiel steht, bleibt aber schwindelerregend hoch.
Barbara Wittmer. Eine Großbank, die Staatshilfe benötigt, ein Bankgeheimnis, das nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Die letzten 12 Monate haben Spuren hinterlassen, nicht nur bei der UBS. Auch der Finanzplatz Schweiz selbst hat Schrammen abbekommen. Wie soll's in die Zukunft gehen? Mit einem Finanzplatz so wie vor der Krise oder mit einem neuen? Beat Zoltermann.
Herbst 2007. Die Bankiervereinigung und weitere Interessensverbände stellen ihre Strategie für den Finanzplatz Schweiz vor. Dieser soll bis ins Jahr 2015 zur Nummer 3 auf der Welt aufsteigen. Ein ambitiöses Ziel. Möglich machen sollen es die guten Geschäfte der Banken, Versicherungen und der Fonds, vor allem aber vorteilhaftere Rahmenbedingungen. Herbst 2009. 2 Jahre und eine Finanzkrise später. Thomas Sutter, Sprecher der Bankiervereinigung.
Wir haben diese Strategie in den letzten Monaten nochmals kritisch angeschaut, sind aber zur Kenntnis gekommen, dass eigentlich die meisten der vorgeschlagenen Maßnahmen weiterhin gültig sind.
Eine Revision der Strategie dränge sich deshalb nicht auf. Sie könne wie vor der Krise weiterverfolgt werden. Eine Einschätzung, die allerdings nicht alle teilen.
Da sind viele Illusionen und Wunschdenken ist da dabei.
sagt zum Beispiel der Finanzpublizist und Buchautor Jan Trepp. Und auch die frühere Börsenchefin Antoinette Hunziger, die sich heute mit ihrer Firma auf nachhaltige Vermögensverwaltung spezialisiert, sieht Korrekturbedarf. Sie wünscht sich für die Schweiz ein Finanzsystem, das stabiler ist als das bisherige.
Natürlich ist dieses System für einen kleinen Teil von Akteuren hochinteressant, da sie es steuern und an der Instabilität Geld verdienen. Doch dies ist weder sinnvoll noch effektiv für die gesamte Volkswirtschaft.
Es seien vor allem die Großbanken und da vor allem die Größe der Großbanken, die eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz in Schwierigkeiten brächten, ist Antoinette Hunziger überzeugt.
Im Moment ist es so, die achtfache Größe der Verpflichtungen der Banken im Vergleich zum Bruttosozialprodukt ist kaum im Interesse der Schweiz. Diese Größe ist für die reale Wirtschaft und die Gesellschaft eher eine Bedrohung.
Deshalb sei es wichtig, dass der Staat den Großbanken mehr Eigenmittel vorschreibe und die Verschuldung der Banken limitiere. Nur so könne man dem Wachstum Grenzen setzen. Es sind Maßnahmen, die die Schweiz bereits getroffen hat und sukzessive einführt. Im Ausland will man Ähnliches tun. In der Schweiz soll zudem eine Expertenkommission im Auftrag von Finanzminister Hans-Rudolf Merz abklären, wie künftig verhindert werden kann, dass die Großbanken in der Krise durch den Staat gerettet werden müssen. Eine harte Linie würde hier Jan Trepp favorisieren. Das riskante Investmentbanking muss seiner Meinung nach separat geführt werden vom übrigen Bankgeschäft.
Also dass man gewissermaßen sagt, man trennt das Finanzcasino ab vom Bank als Service Public Institution, also Zahlungsverkehr, Einlegerschutz und Kreditsystem. Diese Bereiche werden getrennt und es gibt ein gesetzliches Verbot, so eine Bank zu betreiben, wie jetzt UBS und Credit Suisse sind.
Nicht nur bei den Strukturen, sondern auch bei der Geschäftspolitik brauche es Anpassungen, sagt Jan Trepp. Das Ziel sollten ethisch und rechtlich saubere Bankgeschäfte sein. Der Verkauf von Finanzprodukten in Massen habe keine Zukunft. Der Kunde müsse im Fokus stehen. Dann habe auch das löcherigere Bankgeheimnis keine negativen Folgen. Der Finanzplatz Schweiz zeichne sich nämlich aus durch Werte wie Zuverlässigkeit, Stabilität und Neutralität.
Ein chinesischer Multimillionär, der sein Geld verwalten will, überlegt sich sehr wohl, ob er an die Wall Street geht oder nach London oder in die Schweiz. Aus politischen Gründen, weil wenn es Probleme gibt, politisch zwischen China und den USA, hat er vielleicht wird es beschlagnahmt, sein Depot.
Für die Finanzfachfrau Antoinette Hunziger von Forma Futura kommt auch den Kundinnen und Kunden eine wichtige Rolle zu. Sie wünscht sich von ihnen mehr Selbstverantwortung.
Es braucht Kunden und Kundinnen, die sich mit sinnvollen Renditen bis 10% zufrieden geben und nur Produkte und Dienstleistungen kaufen, die sie verstehen.
Ein ganzer Strauß von Wünschen und Forderungen. Einige von ihnen werden derzeit auch in Bundesbern geäußert. Zum Teil fanden sie bereits Eingang in einen Bericht, den eine Parlamentskommission in Auftrag gegeben hat. Zum Teil werden sie noch immer zwischen Vertretern der Finanzbranche und des Bundes diskutiert. Ziel: ein Strategiebericht. Ende Jahr soll er vorliegen, auch wenn einige lieber an ihrer Strategie von früher festhalten möchten.
Beat Soltermann.